der Schrift für die Predigt heute, im Buch des Propheten Jesaja, im 52. und 53. Kapitel. So spricht der Herr: Siehe, meinem Knecht wird's gelingen. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie sich viele über ihn entsetzten, weil seine Gestalt hässlicher war als die anderer Leute und sein Aussehen als das der Menschenkinder, so wird er viele Heiden besprengen, dass auch Könige werden ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn denen nichts davon verkündet ist, die werden es nun sehen. Und die nichts davon gehört haben, die werden es merken. Aber wer glaubt dem, was uns verkündigt wurde, und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben, und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben. Und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wenn man eine Kirche baut und einrichtet, dann braucht man ein paar Einrichtungsstücke ganz dringend. Eins davon haben wir trotz Karfreitag und trotz Trauer und trotz äußerster Schlichtheit des gottesdienstlichen Raumes heute nicht abmontiert und weggeräumt, nämlich das Kreuz. Und wie Kreuze auszusehen haben, darüber sind unterschiedliche Auffassungen möglich. Ich erinnere mich an die Einrichtung eines Kirchraums, bei der dem zuständigen Pastor und Missionar die normalen Kreuze alle zu schön waren. Das sieht ja nicht schlimm aus, was üblicherweise so als Kreuz im Handel ist. Man kann nichts erkennen, weil es viel zu klein ist. Man sieht ungefähr, worum es sich handelt, und man weiß es ja auch, aber man sieht nicht so richtig das Blut fließen und die Schmerzen auf den Gesichtszügen des Heilands. So ein Kreuz wollte der Pastor nicht. Der Gemeinde wäre das recht gewesen. So genau wollen wir es, soll ich es nochmal hochhalten? Der Gemeinde wäre das recht gewesen, so genau wollten sie es gar nicht jeden Sonntag sehen. Bei uns ist der Christus einigermaßen stilisiert, aber doch zu erkennen als leidender Herr. Als der, dem das wehtut, was er da auszuhalten hat. Als der, der schmerzlich und schimpflich zu Tode gebracht wird. Es geht in der Ankündigung durch den Propheten Jesaja, es geht am heutigen Karfreitag um die Herrlichkeit des Gottesknechtes durch sein Leiden. Welches Material nimmt man am besten für Kreuze? Damit fängt das ja an. Ich war neulich in einem Laden einkaufen, in dem es aus katholischer Sicht erforderlichen Gottesdienstbedarf gibt. Das Ding heißt Katholisches Apostolat in Frankfurt am Main gegenüber vom Dom. Wunderbares Geschäft. Wird von Nonnen betrieben, ich glaube aus Sri Lanka. Die sind sehr nett und irgendwie verständigt man sich dann schon. Und da habe ich gelernt, dass es bestimmte Sachen nicht gibt. Zum Beispiel in einem katholischen Geschäft Hostiendosen aus Silber. Für den Leib Christi nur das Beste. Alles, was mit dem Abendmahl zu tun hat, nach katholischer Auffassung, wird, wenn es irgend möglich ist, aus Gold gefertigt oder vergoldet. Und da wäre es sehr angemessen, die Kreuze in den Kirchen doch bitte aus keinem minderen Material zu machen, denn aus Gold. Warum? Weil wir da am Kreuz sehen, wie Gott unser Heil uns zuwendet und schenkt. Da sehe ich die Konsequenz meines Lebensstils. Und ich sehe aber auch zugleich nicht nur, wo meine Sünde hinführt, sondern ich sehe auch, wo ich nicht hin muss, weil Christus meine Sünde und Schuld für mich getragen hat. Die Herrlichkeit des Gottesknechtes am Kreuz durch sein Leiden ausgedrückt. Um das Leiden darzustellen, ist glänzendes Gold vielleicht doch nicht das Richtige. Es ist paradox. Das Zeichen der Erniedrigung, des Leidens und des Todes, das Kreuz, ist für uns zugleich Zeichen des Sieges Jesu Christi. Als Jesus stirbt, in seinem Leiden und Sterben, wird sein Wesen offenbar und erkennbar. Bis zum Karfreitag sind die Jünger, sind die anderen Zuhörer Jesu überwiegend am Schwimmen. Die wissen nicht genau, was es mit ihrem Herrn und Meister auf sich hat. Ab und zu gibt es mal so einen Geistesblitz von oben und es kommt eine richtige Erkenntnis, nicht von Menschen, sondern von Gott offenbart, aber meistens stehen die Jünger eigentlich, kann man sagen, auf dem Kabel und verstehen es nicht und merken nicht, mit wem sie da unterwegs sind und denken an alles mögliche andere und machen sich Sorgen und Gedanken über Hierarchien im Himmel und andere schöne Dinge und begreifen nicht, was der Herr Jesus, der mit ihnen unterwegs ist, eigentlich will, was er ihnen sagen möchte, wohin er sie führt und mitnimmt. Aber sozusagen vom Ende her, vom Karfreitag her, erschließt sich einiges vom Wesen Jesu. Es erschließt sich, dass Gott da seinen Sohn hat leiden lassen. In Jesu Sterben wird sein Wesen offenbar und erkennbar. Und das ist angekündigt. Das hat Gott Jahrhunderte vorher schon gesagt, durch den Propheten Jesaja unter anderem, und hat auch angekündigt, dass es gut ausgeht, jawohl, meinem Knecht wird's gelingen, und hat auch schon mit ankündigen lassen durch Jesaja, auf welche Schwierigkeiten das stößt. Wer glaubt das schon? Wer kann das glauben? Dass unter dieser armen, verachteten Gestalt das Heil der gesamten Menschheit Gestalt gewinnt. Er hatte keine Gestalt noch Hoheit, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste. Aber Gott erhöht den Gottesknecht in seinem Leiden am Kreuz. Jesus ist gewissermaßen hochdekoriert und gekrönt mit einem Kranz aus Dornen. Er ist geehrt durch eine Eskorte, wie sie einem König zukommt. Gesellschaft auf dem Weg in die Hölle durch zwei Verbrecher. So haben die Leute sich das gedacht bei der Kreuzigung. Verspottet bis zuletzt von den Zuschauern. Und doch ist er sehr hoch erhaben. Beerdigt zwar bei Gottlosen und Übeltätern, aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, aber die Sache gestaltet sich völlig anders, als die Machthabenden in der Zeit Jesu sich das so gedacht und geträumt und ausgerechnet hätten. Die beiden Verbrecher, jawohl, ein König braucht eine Eskorte. Es ist undenkbar, dass der Herr und König der Welt, der Heiland und Herrscher, heimkommt in die Herrlichkeit des himmlischen Vaters und nicht wenigstens einen Gefolgsmann gleich dabei hat. Und so geschieht es. Einer von den beiden hört, morgen um dieselbe Zeit sind wir zusammen im Paradies. Und es ist nicht vorstellbar, als dass der König und Herrscher reagiert auf den Zuspruch und die Huldigung seines Volkes. Und Jesus bittet für die, die unterm Kreuz versammelt sind, sorgt und segnet. Jesus Christus erhöht in seinem Leiden am Kreuz. Liebe Schwestern und Brüder, wenn ich mein Leben betrachte, dann stelle ich fest, ich merke immer erst ein kleines bisschen zu spät, was gerade los ist. Jemand hat mir so eine Postkarte geschenkt, weißt du das? Da steht drauf, Erfahrungen sind das, was man macht, kurz nachdem man sie gebraucht hätte. Und so ist das leider oft. Ich merke erst, was mit meinem Leben los ist, wenn ich sehe, wo das hinführt. Ich plane irgendwas, setze das ins Werk, mache mir Gedanken, aber nicht übertrieben, und denke, das geht alles gut. Und staunen und nachdenken kann ich hinterher, daher auch nachdenken. Wohin mein Leben insgesamt führt, das merke ich erst, wenn ich die letzten Konsequenzen sehe und erlebe. Und bis dahin denke ich immer noch, ich hätte alles im Griff. Bis zuletzt dachten wir, er ist von Gott geschlagen und gemartert. Aber am Kreuz geht es um das, was ich nicht im Griff habe. Am Kreuz geht es um meine Sünde und Missetat. Das ist die Strafe für Unrecht und Betrug, jawohl, aber nicht für sein Unrecht, nicht für etwas, was der Gekreuzigte fälschlich getan hätte, sondern sein stellvertretendes Leiden nimmt mir meine Sünde und Schuld ab. Ich denke nicht besonders weit im Voraus über das, was ich tue. Aber Gott hat schon vor meiner Geburt, lange vorher, bei sich beschlossen, wie er mich retten und erlösen will. Gott ist schon lange bevor wir geboren waren, uns geboren in Jesus Christus, für uns Mensch geworden, auf unseren Straßen und Wegen unterwegs gewesen, gelitten und gestorben, unseren Tod. Das stellvertretende Leiden Jesu Christi bringt uns Frieden und Heil und Leben. Und darin gelingt der Plan Gottes zu unserer Rettung. Das Zeichen der Demütigung und des Leidens und Sterbens wird zu Recht zum Zeichen des Lebens. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.